You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ah! Ahoi und herzlich willkommen zu den Antifa News vom Donnerstag, den 1. Juli, dem wöchentlichen Magazin zu antifaschistischer und antirassistischer Politik. In diesem Magazin wollen wir auf Anna und Arthur schauen, die uns erklären, warum Aussageverweigerung immer eine gute Idee ist. Und außerdem blicken wir auf die Kampagne Death in Custody, die Todesfällen von POCs und schwarzen Menschen in Gewahrsam dokumentiert. Schlussendlich wenden wir uns Diskriminierung und Gewalt gegenüber Sinti und Roma zu. Aber zuallererst kommen hier die Antifa-Kurznachrichten. Bei einer Demonstration gegen die Einführung eines neuen Versammlungsgesetzes kam es in Düsseldorf am Samstag zu polizeilichen Übergriffen. Dies berichteten die Taz, die Süddeutsche Zeitung sowie die Initiative Parents for Future. Behelmte PolizistInnen hätten die Demonstrierenden sehr frühzeitig von beiden Seiten in einem Spalier eingeengt und reingeschlagen, wie der Anmelder der Versammlung erklärt. Zudem wurde ein Fotograf der deutschen Presseagentur nach eigenen Angaben von einem Beamten mehrfach mit einem Schlagstock geschlagen. Das von Innenminister Herbert Reul von der CDU eingeführte Gesetz beinhaltet unter anderem das vielfach kritisierte Militanzverbot. Demnach wäre es Demonstrierenden künftig untersagt, sich uniform gleich zu kleiden, um so den Sicherheitsbehörden etwa ihre Identifikation zu erschweren. Als typisches Beispiel gelten die weißen Overalls von KlimaaktivistInnen der Bewegung Ende Gelände. Weitere Kritikpunkte beinhalten zudem, dass Videoüberwachung erleichtert und Gegendemonstrationen erschwert würden. Vor der Küste der italienischen Insel Lampedusa sind 7 Personen eines geflüchteten Bootes verunglückt. 9 Personen werden noch gesucht, 46 Personen, darunter eine Schwangere, überlebten. Dies berichtete der Verein Sea-Watch. Mit einem Flugzeug hatte die Hilfsorganisation am Sonntag ein meertreibendes Boot entdeckt. Wie die deutsche Presseagentur berichtete, trugen die Personen an Bord keine Schwimmwesten. Die italienische Hilfsorganisation Mediterranea Saving Humans bezeichnete die Toten als Opfer der europäischen Politik der geschlossenen Grenzen. Entsprechend der günstigen Wetterbedingungen in den Sommermonaten hatten die Ankünfte flüchtender Personen auf der süditalienischen Insel wieder stark zugenommen. Am frühen Mittwoch trafen 305 Menschen auf der Insel ein. Das hallische Bündnis Kick Them Out hat eine Broschüre über die antifaschistische Intervention gegen das ehemals rechte Zentrum in der Adam-Kukow-Straße 16 veröffentlicht. Dies berichtete das Bündnis in einer Pressemitteilung. Im Zuge des Bekanntwerdens des Zentrums der Identitären Bewegung im Mai 2017 hatte das Bündnis mittels Demonstration und Informationsarbeit auf eine Schließung des Projektes hingearbeitet. Nach 2-jährigem Kampf gegen das faschistische Zentrum wurde am 12. Dezember 2019 der Auszug der Identitären Bewegung aus der Adam-Kukow-Straße bekannt gegeben. Die Broschüre reflektiert die Ereignisse, behandelt die Rollen der unterschiedlichen AkteurInnen sowie die Folgen des Auszuges. Sie ist auf der Seite kickthemout.noblogs.org als Download verfügbar. Diese und letzte Woche jährten sich die Todestage verschiedener Opfer rechter Gewalt. Aus gegebenem Anlass möchten wir gedenken an William Schenk, Rufus Sulis und Mohammed Ehab. Am 24. Juni 1982 in Nürnberg durch einen rassistischen Amoklauf in einer Diskothek vom Neonazi Helmut Ochsner erschossen. Klaus-Dieter Gericke, unter dem Ruf »Da ist der Assi, klatsche ihn tot« am 24. Juni 2000 in Nürnberg aus sozialdarwinistischen Motiven von 3 Neonazis totgeschlagen. Süleyman Taşköprü, am 27. Juni 2001 in Hamburg vom nationalsozialistischen Untergrund mit 3 Kopfschüssen im Laden seines Vaters ermordet. Grigore Velku und Eudace Caldera, am 29. Juni 1992 in Nadrensee von Jägern erschossen, nachdem sie die Grenze überquert hatten. Die Jäger gaben später an, die Opfer für Wildschweine gehalten zu haben. Marwa El-Sherbini, am 1. Juli 2009 während einer Strafverhandlung im Landgericht Dresden aus antimuslimischen und rassistischen Motiven erstochen. Soweit die Kurznachrichten für die Antifa-News vom 1. Juli 2021. Unter dem Hashtag #CheckFloyd wurde in der vergangenen Woche an die Tötung eines jungen Roma im tschechischen Teplice erinnert. Ganze 6 Minuten lang saß ein Polizist auf seinem Nacken, bis er bewusstlos wurde. Zu sehen ist dies auch auf Internetvideos. Die tschechischen Behörden sprechen zwar von Drogeneinfluss als Todesursache, doch daran gibt es ernsthafte, auch internationale Zweifel. Über Rassismus gegen Roma und Sinti müssen wir nicht nur in Tschechien reden.
Hier in den Antifa-News haben wir bereits über einen Brandanschlag aus dem Jahr 2009 in der tschechischen Kleinstadt Vítkov berichtet. 4 junge Männer umstellten damals das Haus einer 4-köpfigen Romnia-Familie und warfen mindestens 3 Molotow-Cocktails durch die Fenster im Erdgeschoss. Einige Bewohnende erlitten schwere Verbrennungen, unter anderem ein 2-jähriges Mädchen. Dieser Hass gegen Romnia und Sintese wird unter dem Begriff Gadži-Rassismus zusammengefasst. Gadje bezeichnet dabei in Romanist alle Nicht-Romnia, von denen der Rassismus ausgeht. Besonders ist dieser Bezeichnung dadurch, dass sie den Fokus auf die rassistischen und diskriminierenden Menschen richtet, statt auf die Diskriminierten. Zurück zu den Lebensbedingungen der Romnia in Tschechien. Vor anderthalb Wochen machte ein brutaler Polizeieinsatz Schlagzeilen, bei dem der junge Rom Stanislav Tomáš starb. Einer der Beamten kniete über 6 Minuten lang auf seinem Hals, bis Tomáš sich nicht mehr bewegte. Renata, aktiv bei Roma Respekt in Dresden und Romano Sumnial in Leipzig, ist ungläubig angesichts dieses Todes. Kraft gibt ihr die Reaktion der Community vor Ort und international.
Die haben alle Mut und Kraft zusammengesammelt und sind, also auf jeden Fall sind die dabei und demonstrieren auf verschiedene Stellen, zum Beispiel auch im Tschechei, wo das letzte Samstag passiert ist. Ich war auch selber dabei im Teplice, und da gibt es ja auch nicht bloß im Teplice solche Sachen, wo man demonstrieren, sondern auch verschiedene Länder wie England, Frankreich, Belgien, Irland, sogar auch in Irland. Und will ich damit sagen, dass die Menschen sich haben zusammengesammelt und machen das, was die müssen, endlich mal zum Demonstrieren. Nur deswegen, weil wenn das ganz normale Einsatz gewesen wäre, dann würde ich mal nicht ungefähr 5 Minuten, auch länger als 5 Minuten, mit Knie gegen den Nacken einfach so stehen, und das war nicht richtig. Also das war einfach zu viel. Das kann von uns kein Mensch kann das verstehen. Und ich finde auch keine Worte, ich kann mich da auch nicht irgendwie ausdrücken, weil sowas passiert, das ist nicht in Ordnung, finde ich nicht.
Das Vertrauen in die Polizei als Institution des Schutzes ist in der Romnia und Sintese-Community kaum vorhanden. Über einen Sticker an den Polizeiautos kann Renata nur mit Unverständnis reagieren.
Ist das ein Logo, großgeschrieben auf dem Auto, schützen und helfen? Und da frage ich mich selber, ist es schützen oder morden? Weil nämlich als Polizist normalerweise muss man den Menschen helfen, wenn der tatsächlich auf die Drogen war, dann war er selber nicht bei eigenen Sinnen, ne? Und deswegen einfach nur in den Handschellen im Auto packen und dann auf den Revier, und Rest wird gemacht. Aber minutenlang dort auf den Mensch mit Knie auf den Genick, das war kein guter Einsatz. Und deswegen sage ich, was ist überhaupt dieses Logo? Hat das überhaupt einen Sinn?
Die Einzelheiten zum Tod bleiben nach wie vor unklar. Auch der Europarat fordert inzwischen eine unabhängige Untersuchung. Doch dieser konkrete Fall lässt sich in einen größeren Kontext einordnen. Gadje-Rassismus äußert sich in vielen Formen, auch im Alltag, beispielsweise bei der Arbeitssuche.
Das ist ja so schlimm, weil man ein Rom ist oder Romni, ja. Es reicht, wenn man zum Sozialamt geht und einen Antrag stellt, also verschiedene Anträge, was man überhaupt braucht zum Leben. Erstmal wird man schikaniert, von einer Stelle auf die andere Stelle geschickt. Man braucht das hin und jenes, obwohl ist schon alles da, was man braucht. Und von andererseits, was um den Arbeit geht, da habe ich ja persönlich auch schon selber erlebt, in meinem jungen Leben, wo ich noch in Slowakei war, dass man einfach zu mir gesagt hat, und dass ich bin nicht diejenige Einzige. Nein, nehmen wir nicht. Warum? Roma, die wollen gar nicht arbeiten. Und gab es auch im Internet einen Artikel, ja, eine Anzeige. Wir bieten Arbeit, Maurer etc., aber bitte keine Roma melden. Aber das war ja gar nicht mal so gesagt, Roma, sondern direkt Zigeuner nehmen wir nicht an.
Aber Gadje-Rassismus gibt es nicht nur in Tschechien, sondern auch in Rumänien, Ungarn, in Frankreich und vor allem auch in Deutschland. In der letzten Woche wurde der Bericht der neu eingesetzten unabhängigen Kommission Antiziganismus, genannt UKA, im Deutschen Bundestag debattiert. Darin wird unter anderem festgehalten, dass Gadje-Rassismus die Normalität ist und Bewusstsein und Wahrnehmung der massiven Diskriminierungen von Sintese und Romnia in nahezu allen Lebensbereichen fast vollständig fehlt. Außerdem hebt er die rassistische Grundhaltung vieler Mitarbeitender in deutschen Institutionen in den vergangenen Jahrzehnten hervor. Zu nennen seien hier vor allem die Kriminalämter. Die Forderungen, die sich aus dem 500-seitigen Bericht ergeben, umschließen auch die umfassende Anerkennung des nationalsozialistischen Genozids an Sinti und Roma als nachholende Gerechtigkeit und die Schaffung einer ständigen Bund-Länder-Kommission, um gezielte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.
Wir Roma wollen nichts anderes, nur respektiert zu werden, nicht ausgegrenzt werden, einfach nur da sein.
Den ausführlichen Bericht der unabhängigen Kommission gibt es auf der bundestag.de Webseite. Dazu gibt es auch eine Stellungnahme des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, welcher die Forderungen des Abschlussberichtes ausdrücklich begrüßt. An dieser Stelle wollen wir hier in den Antifa-Nachrichten auf die Kampagne Death in Custody schauen.
Innerhalb der Kampagne Death in Custody forscht eine Recherche-AG seit Herbst 2019 zu Todesfällen von schwarzen Menschen, People of Color und anderen von Rassismus betroffenen Menschen in Gewahrsam und aufgrund tödlicher Polizeigewalt in Deutschland. Die Recherche-AG untersucht dabei Fälle seit dem Jahr 1990. Wir sprachen mit Lina und Ruth von dem Bündnis Death in Custody. Sie erzählen hier zunächst, wie sie bei der Recherche vorgegangen sind.
Also die Kampagne, wie du schon gesagt hast, ist 2019 gestartet aus einem Zusammenschluss von verschiedenen antirassistischen Innis und auch Anti-Knast-Innis, Antidepressionsgruppen. Und wir haben uns dann so aufgeteilt in verschiedene AGs. Und ich, wir waren quasi von Anfang an eher in der Recherchearbeit dabei und es war so ziemlich Learning by Doing. Also am Anfang war erstmal sowas wie erschließen, welche Daten gibt es denn überhaupt zu Todesfällen in Gewahrsam. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass die Datenlage sehr dünn ist. So gerade zum Thema, also weil wir uns ja spezialisieren auf Rassismus und Gewahrsam, dazu gibt es eigentlich keine Daten. Also es wird jetzt quasi nicht vom Staat oder so zentral erfasst und konnten glücklicherweise auch zurückgreifen auf die Arbeit von anderen Initiativen, die schon also teilweise jahrzehntelang in mühevoller Kleinarbeit Daten sammeln, mit anderen Fragestellungen, aber die sich mit unserer Fragestellung überschnitten haben. Also ganz zentral und lobend erwähnen müssen wir hier immer die Dokumentation der ARI, der antirassistischen Initiative hier in Berlin, die quasi zum Thema quasi forscht, Folgen von der deutschen Asylpolitik, vom Grenzregime. Die haben dann ein kleinteiliges Online-Archiv aufgebaut, was großartig ist, weil dort viele Daten erfasst werden, die sonst nirgendwo auftauchen. Das war so ein Grundlagenstock, an dem wir uns so ein bisschen entlanghangeln konnten, weil da auch viele Todesfälle erfasst werden. Also nicht nur infolge von Knast oder Polizei, sondern auch zum Beispiel Nazi-Übergriffe, Unfälle etc. Aber eben auch zu Todesfällen durch Polizeigewalt oder in Haft. Die sind wir quasi ziemlich kontinuierlich durchgegangen und hatten dann quasi so einen Grundstock schon an Daten. Und dann haben wir das ergänzt. Eine zweite Hauptquelle von uns war die Zeitung Zielitz. Das ist eine Zeitung, die sich mit Polizeigewalt in Deutschland auseinandersetzt. Und die haben auch über Jahrzehnte so eine Chronik geführt, insbesondere zu tödlichen Polizeischüssen. Also das war quasi der zweite Hauptdatenstock, den wir haben, auf den wir zurückgreifen konnten. Aber weil halt eben beide Recherchen so einen anderen Fragestellung hatten als wir, waren dann immer noch so Lücken drin. Also das eine ist quasi generell tödliche Polizeischüsse gegen alle Menschen. Also, aber wir hatten ja die Fragestellung rassistische tödliche Gewalt und das andere ist quasi, hatte quasi den Fokus auf Geflüchtete. Aber wir, also es sind viele Geflüchtete von Rassismus betroffen, aber ja auch darüber hinaus. Also mussten dann das immer noch ergänzen. Das hat sich halt immer wieder gezeigt, dass das sehr mühsam ist. Also wir haben dann auch so Medienrecherche gemacht, Online-Recherche. Dann haben wir viel zurückgegriffen auf die Arbeit von vielen kleinen Initiativen, die zu einzelnen Todesfällen gearbeitet hatten. Das auch, also was sich immer wieder herausgestellt hat, dass es total wichtig ist, dass es diese Initiativen gibt, weil nur dadurch werden alle oft überhaupt irgendwie dokumentiert und die Namen bleiben bekannt. Man erfährt überhaupt etwas darüber. So haben wir quasi so ein Zusammensuchen von Daten gemacht und daraus quasi unsere Chronik erstellt.
Die Chronik findet jede und jeder nun auf der Seite doku.deathincustody.info. Die Chronik sammelt alle Todesfälle von schwarzen Menschen, People of Color und von Rassismus betroffenen Personen in Gewahrsam und durch Polizeigewalt in Deutschland und dies seit dem Jahre 1990. Aktuell weist die Kampagne von 184 Todesfällen. Diese Zahl ist nicht unbedingt aussagekräftig, denn es gibt keine kontinuierliche Erfassung der Daten. Und die Zahl basiert lediglich auf der Arbeit von Initiativen und auch auf Medienrecherchen.
Wir haben circa 10 bis 15 Fälle im Jahr gefunden, würde ich sagen. Aber wie wir ja auch schon gesagt haben, ist es relativ schwer, da einen Überblick zu bekommen, wie hoch die Zahlen denn eigentlich wären, weil eben unsere Recherche sehr stark auf Medienrecherche und auf der Arbeit von den Initiativen wie Zilip und Ari basiert und da super viel verloren geht. Ich glaube, deswegen, das ist immer schwierig mit den Zahlen, weil wir werden oft darauf festgenagelt und die Zahlen sind aber relativ nicht aussagekräftig, weil eben es keine kontinuierliche Erfassung gibt, sondern es ja eher so ein Zusammensuchen von Fällen ist. Und eben gerade jetzt auch, wo du fragst nach Zahlen im Jahr, wird es halt sehr auffällig. Also wir haben jetzt quasi so eine Zahl von den ganzen Zeitraum, sind wir jetzt im Moment bei 184 Todesfällen von 1990 bis jetzt. Aber wenn man also auf unserer Seite das mal so durchgeht, schwankt es wirklich in den Jahren. Also wir haben manche Jahre, da haben wir richtig, richtig viele Fälle und manche Jahre dann nur ein oder zwei. Und wir gehen jetzt nicht davon aus, dass das daran liegt, dass tatsächlich so wenig Fälle, also dass es tatsächlich so unterschiedlich ist, sondern dass einfach in manchen Jahren Fälle eher bekannt wurden und in anderen Jahren eben nicht. Oder gerade so auch, ich habe ja am Anfang gesagt, die Kampagne ist gestartet, weil wir den Eindruck hatten, es häuft sich gerade das Phänomen. Da waren wir uns eben auch nicht sicher, ob das wirklich so eine tatsächliche Häufung ist oder ob es sowas, das ist ja auch so ein Effekt, wenn einmal irgendwie so ein Skandal passiert von einem Todesfall in Gewahrsam und so eine sehr große mediale Öffentlichkeit auf dieses Thema ist, dass dann mehr Fälle auch breiter bekannt werden und dann aber auch wieder, dann ebbt das Interesse ab und dann werden auch wieder Fälle rutschen mehr durch. Deswegen ist es halt eben so schwierig, so genau zu sagen, im Durchschnitt sind es etwa 10 Fälle oder so.
Die Kampagne Death in Custody heißt übersetzt Todesfälle in Gewahrsam. Das Bündnis geht dabei von einem breiten Verständnis des Begriffes Gewahrsams aus. Der Gewahrsamsbegriff beinhaltet sowohl Todesfälle durch Polizeigewalt, Todesfälle in Gefängnissen, dabei auch Suizide und auch Todesfälle in Abschiebehaft.
Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass die Kampagne gegründet wurde auf dem Hintergrund, dass verschiedenste Initiativen 2019 den Eindruck hatten, dass sich gerade, also zumindest in der Medienberichterstattung, es häuft, dass von Todesfällen berichtet wird. Und das waren eben in unterschiedlichen Kontext, also sowohl, also eben in Gewahrsam, wie zum Beispiel damals in Schweinfurt ein Fall, der bekannt ist, Rukle Wasame, der ist damals bekannt geworden. Das war tatsächlich in Polizeigewahrsam im engeren Sinne, so wie quasi landläufig Gewahrsam verstanden wird. Aber Fälle, die uns wichtig waren, waren halt oft auch Erschießungen durch die Polizei oder in der Zeit war ja auch die Tötung von Tunum Bobka, der erstickt wurde. Und wir wollten gerne diese Fälle mit aufnehmen und der Name der Kampagne Death in Custody war aber damals schon gesetzt und wir wollten, also genau, daraus hat sich so ein bisschen so die Schwierigkeit entwickelt, dass wir gerne Fälle mit abbilden wollten, die in dieses ganz strenge, enge Verständnis von Gewahrsam als Polizeigewahrsam in quasi im abgeschlossenen Raum nicht fallen. Und wir haben deswegen uns entschieden, ein breiteres Verständnis zugrunde zu legen und sehen Gewahrsam jetzt quasi auch gegeben, wenn Menschen aufgrund von staatlicher Gewalt getötet werden und quasi in Situationen gebracht werden, aus denen sie quasi selber nicht entkommen können. Also quasi zum Beispiel auch von Polizisten umzingelt werden, mit Schusswaffen umstellt sind und dann quasi auch an einem Ort festgehalten werden, den sie quasi freiwillig lebend nicht mehr verlassen konnten. So fassen wir quasi den Begriff und haben jetzt immer so eine Zweiteilung da drin. Das eine ist quasi so ortsbezogen, was wirklich so klassisch ist, ins Gefängnis, können aber auch geschlossene Psychiatrien sein, Polizeigewahrsamszellen, Außensicherungszellen. Und dann eben dieses Akteursbezogene, wie wir es genannt haben, wo eben staatliche Akteure für den Tod verantwortlich sind und eben eine Situation geschaffen haben, die für die betroffene Person tödlich geendet hat.
Als Ergänzung dazu noch, unter diesem Begriff ist für uns auch Suizid in Anführungszeichen gefallen. Also wir haben auch Suizid in Haft mit in die Recherche und unter den Gewahrsamsbegriff eingeschlossen. Das liegt daran, dass wir davon ausgehen, dass es in einer totalen Institution wie beispielsweise Knast, Gefängnis, geschlossener Psychiatrie, die das ganze Leben bestimmt, keine freie Entscheidung geben kann, das eigene Leben zu beenden. Und dementsprechend haben wir eben auch Fälle von rassifizierten Menschen, die in Polizeigewahrsam ihr Leben beendet haben als Tod in Gewahrsam und durch die staatliche Institution ausgeübt, mit eingeschlossen.
Das Bündnis ist weiterhin dankbar für alle Menschen, die Todesfälle in ihren Regionen an sie herantragen und auf diese aufmerksam machen. Ihr findet weitere Informationen, die Kontaktdaten und auch die gesamte Chronik unter doku.deathincustody.info.
Anna und Arthur halten Small. Den Spruch kennen wir von Flyern, Plakaten und Stickern. Warum das Verweigern der Aussage gegenüber Staat und Polizei immer eine gute Idee ist, erklärt der folgende Beitrag.
Anna und Arthur halten Small. Aber wer sind Anna und Arthur? Und warum halten sie das Maul?
Anna und Arthur stehen sinnbildlich für uns, für linke Aktivistinnen. Und als linke Aktivistin gerät man immer wieder ins Visier von Polizei und Verfassungsschutz. Wir sind also staatlicher Repression ausgesetzt und nach wie vor ist der sinnvollste Umgang damit, die Kooperation mit diesen Repressionsorganen radikal abzulehnen. Unter dem Slogan Anna und Arthur halten's Maul entstand 1987 eine Kampagne der autonomen Bewegung zur Aussageverweigerung und gegen jegliche Zusammenarbeit mit staatlichen Repressionsbehörden. Hintergrund war eine Welle von Verhaftungen und Verhören im Zusammenhang mit tödlichen Schüssen auf Polizistinnen bei Protesten gegen die damals geplante Startbahn West am Flughafen Frankfurt. Im Zuge dieser Ermittlungen machten viele AktivistInnen Aussagen, mit denen sie sich selbst und andere belasteten.
Es gibt viele Gründe für eingeleitete Verfahren. Widerstand, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beamtenbeleidigung. Die Liste, die AktivistInnen erwartet, scheint endlos. Repression soll den Effekt haben, uns abzuschrecken, umzuerziehen und die Öffentlichkeit und den Staat als solchen vor uns zu schützen. Sie ist eine logische Reaktion des staatlichen Gewaltmonopols auf unsere Arbeit. Denn linker Aktivismus beschäftigt sich kritisch mit den bestehenden Herrschaftsverhältnissen. Wir müssen deshalb Repression in unsere politischen Auseinandersetzungen mit einbeziehen.
Anna und Arthur halten's Maul. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Deswegen ist es sehr wichtig, sich genau auf den möglichen Fall vorzubereiten. Denn eins ist sicher: Egal, was sie dir erzählen und wie viel Druck sie versuchen auszuüben, du hast immer das Recht darauf, deine Aussage zu verweigern. Und das solltest du wahrnehmen, um dich und andere zu schützen. Einmal der Repression ausgesetzt, wird es meistens früher oder später dazu kommen, dass du alleine mit den Polizistinnen bist. Das kann sehr verunsichern. Nehmen wir eine Ingewahrsamnahme. Nachdem du zum Beispiel bei einer Demo festgenommen worden bist, kann es sein, dass du in die Gefangenensammelstelle kommst, die GESA. Dort werden deine Personalien aufgenommen, Name, Geburtsdatum und Geburtsort, Meldeadresse, Familienstand und ungefähre Berufsbezeichnung. Mehr sagen musst du juristisch nicht, auch wenn sie dir etwas anderes erzählen. Ihr habt als Beschuldigte überall das Recht, eure Aussage zu verweigern. In Gewahrsam, im Verhör oder vor Gericht. Oder für den Fall, wenn es denn sein muss, den Zeitpunkt dafür selber zu bestimmen und euch vorher mit Supportstrukturen wie der Roten Hilfe, dem Ermittlungsausschuss, einer Anwältin oder dem Anarchist Black Cross abzusprechen. Gemeinsam können wir nicht nur eine bessere Strategie finden, sondern auch etwas von dem emotionalen Druck wegnehmen, der auf Anna und Arthur lastet. Die Verweigerung der Aussage kann euch in einem Prozess nicht negativ angelastet werden. Es ist nützlich, von vornherein klarzumachen, dass man sich nicht äußern wird. Dann entgeht ihr im besten Fall auch fiesen Verhörmethoden, wie zum Beispiel dem Good Cop, Bad Cop Gehabe. Denkt immer daran, jeder einzelne Kommentar, Satz, jedes einzelne Wort von euch wird vielleicht notiert und kann in die Anklage gegen euch oder andere mit einfließen. Die Beamtinnen, mit denen ihr zu tun habt, werden auf Verhöre geschult und halten sich dabei nicht immer daran, was legal ist.
Generell gilt, es ist immer eine richtige Entscheidung, die Klappe zu halten. Jeder noch so kleine, zunächst unbedeutend erscheinende Hinweis kann weitere Ermittlungen nach sich ziehen und unangenehme Folgen haben. Ob als Betroffener oder als Zeugin. Es gilt, Polizei, Gerichten und Staatsanwaltschaft jegliche Informationen über unsere Strukturen vorzuenthalten, um uns und unsere GenossInnen zu schützen. Anna und Arthur sind bei Verhaftungen und Verhören auch oft gestresst. Wie gut, dass sie da etwas haben, an dem sie sich festhalten können. Das Maul halten. Also, schütze dich, schütze dein Umfeld und denke daran. Aussage verweigern ist immer eine richtige Option.
Das waren die Antifa-Nachrichten vom 1. Juli 2021. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.